Ja, ihr Lieben, heilsame Begegnung. So habe ich die Predigt heute überschrieben. Wir brauchen die Begegnung mit unserem Herrn. Immer wieder, weil wir sind zu ihm hin geschaffen und in der Begegnung mit ihm blühen wir auf. Und wir brauchen auch Heilung. Denn solange wir auf dieser Erde leben, werden wir immer auch verletzt werden. Wir werden Verluste erleiden, wir werden Schmerzhaftes erleben, auch Brüche erleben. Und manchmal sind wir vielleicht mitverantwortlich dafür, manchmal aber auch nicht. Und es kann sein, manchmal, dass sich das so abzeichnet über längere Zeit, dass da irgendwas brechen wird. Manchmal trifft es uns aber auch wie so ein Blitz aus heiterem Himmel. Ja, irgendwas passiert und mein Leben wird empfindlich gestört und ich kann von jetzt auf gleich nicht mehr weitermachen wie bisher. Und ich weiß nicht, wer von euch das Buch Das Geheimnis deiner Stärke kennt von Thomas Harry. Kennt das jemand außer mir? Nein, gut. Gutes Buch. Auf jeden Fall drückt es der Autor in diesem Buch so aus: Zerbruch und Scheitern haben an allen Orten und zu allen Zeiten ein ähnliches Gesicht. Sie markieren den abrupten Stillstand eines bis dahin hoffnungsvollen Weges. Also irgendwas passiert und plötzlich ist alles anders. Und so erleben das eben auch Jesu Jünger vor fast 2000 Jahren. Sie sind ja ganz nah an Jesus dran und sie verbringen Zeit mit ihm und sie beginnen mit ihm gemeinsam ein neues Leben. Aber dann wird Jesus ans Kreuz genagelt und er stirbt. Und das ist wirklich ein herber Verlust und ein ganz tiefer Bruch in ihrem Leben. Der abrupte Stillstand eines bis dahin so hoffnungsvollen Weges. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum diese alles verändernde Botschaft des Ostermorgens eine ganze Zeit braucht, bis sie überhaupt erst in den Herzen der Jünger landen kann. Eben bei denen, die es ja besser wissen sollten, ja, die mit Jesus unterwegs waren, die ihn erlebt haben, die seinen Worten gelauscht haben, die von ihm gelernt haben, die erkannt haben, das ist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Auch diese Menschen verstehen nicht, was da passiert. Weil diese Ereignisse der letzten Tage Jesu, die sind einfach viel zu massiv. Die sind zu furchtbar. Die ziehen ihnen wirklich den Boden unter den Füßen weg. Und mit Jesu Tod bricht für seine Nachfolger alles zusammen. Ihre Hoffnung liegt am Boden. Und vielleicht kennst du solche Momente, wenn deine Hoffnung am Boden liegt. Ja, Momente, in denen du denkst, ja, das war's. Da ist jetzt nichts mehr zu wollen. Die Jünger haben die Zusage vorher schon bekommen von Jesus, dass er auferstehen wird, auch wenn sie es vielleicht nicht so wirklich verstanden haben, was er damit meinte. Und sie haben auch an diesem Ostermorgen das schon gehört. Die Frauen waren schon am leeren Grab, Petrus hatte sich davon überzeugt und so. Also es war schon, diese Botschaft war schon ausgesandt worden zu den Jüngern, dass Jesus auferstanden ist. Aber das kommt überhaupt nicht bei ihnen an. Also sie sind total dicht, weil sie so drin sind in ihrem Schmerz, in ihrer Verzweiflung. Und das ist eben auch die Verfassung dieser beiden Männer aus dem erweiterten Jüngerkreis, die am Ostermorgen zurückgehen in ihr Heimatdorf nach Emmaus. Sie machen sich auf den Weg, wir haben das gerade in der Textlesung gehört, und sie reden miteinander. Und klar, alles dreht sich um Jesus, alles dreht sich um das, was passiert ist. Und immer wieder, so stelle ich mir das vor, schüttelt einer von ihnen fassungslos den Kopf. Warum? Fragen sie ein ums andere Mal. Und dann kreuzt plötzlich ein Mann ihren Weg und schließt sich ihnen an. Und sie beachten ihn gar nicht groß, sie unterhalten sich weiter. Also ich nehme schon an, dass sie wenigstens höflichkeitshalber ihn jetzt mal begrüßt haben. Und da werden sie ihn auch angeschaut haben. Aber es ist, als würde ihnen jemand die Augen zuhalten. Also sie erkennen Jesus nicht. Und Jesus spricht die beiden Männer jetzt an und sagt, worüber redet ihr miteinander? Ja, und das ist natürlich jetzt nicht, weil Jesus sich ein Bild machen muss. Natürlich weiß er, worüber die beiden Männer gerade sprechen. Aber mit dieser Frage, und das finde ich so großartig, gibt er ihnen die Möglichkeit, sich jetzt ihrem Kummer zu stellen. Also er geht auf sie ein und sie haben die Möglichkeit, jetzt ihren Schmerz zu benennen. Also Worte für das Unaussprechliche zu finden. All das, was sich jetzt wie so eine schwarze, schwere Decke auf ihr Leben legt. Und das ist wichtig, weil noch sind sie von diesen Ereignissen so richtig überrollt worden und sie sind so ganz da drin gefangen, richtig in den Bann gezogen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man so gar nichts anderes mehr sehen kann, wenn man dicht ist für alles andere, weil nicht, weil man das bewusst entscheidet, sondern weil es gar nicht anders geht. Also da kommt gar nichts richtig an einen heran. Und deswegen sind sie in dem Moment auch noch nicht in der Lage, auf gute Weise mit dem umzugehen, was da passiert ist und sich damit wirklich auseinanderzusetzen. Und als Jesus die Männer anspricht, und ich finde das total bezeichnend, da heißt es, sie blieben traurig stehen. Sie blieben traurig stehen. Stillstand und Hoffnungslosigkeit. So ist das, wenn Träume zerbrechen. Wenn mir genommen wird, was ich gerne halten will. Wenn es ganz anders kommt, als ich es mir vorgestellt und gewünscht habe. Sie bleiben traurig stehen und hier zeigt sich, nichts geht mehr. Sie sind ganz, also sie sind nur noch Schmerz. Und es ist aber gut, dass die Männer stehen bleiben. Weil manchmal ist es auch so, dass wenn Menschen etwas Schlimmes trifft, dass sie ganz schnell zur Tagesordnung übergehen wollen, ganz schnell weitermachen wollen. Nur deswegen ist der Schmerz ja nicht weg. Er ist überdeckt, ja, von all dem, was ich da jetzt draufpacke, aber er ist nicht weg und er wird auch im Inneren weiterarbeiten. Und also das ist die eine Möglichkeit, dass ich drüber hinwegrausche und schnell wie möglich weitermachen will. Die andere Möglichkeit ist aber auch, dass ich mich in meinem Schmerz eingrabe, ja, dauerhaft da drin bleibe. Und das eine wie das andere bringt mein Leben zum Erliegen. Und die beiden Männer, die sind jetzt, die machen jetzt eher so diese zweite Variante. Also sie sind auf dem besten Wege, sich in ihrem Schmerz zu vergraben, weil sie unterhalten sich, aber ja nur miteinander. Und alle beide sind ja gleichermaßen betroffen in der Situation und deswegen können sie einander auch nicht helfen. Weil wenn ich jetzt in so einem Moor einsinke, in so einem Sumpf einsinke, dann brauche ich jemanden von außen, der mir da heraushilft. Das nutzt mir nichts, wenn mein Mann mit mir gemeinsam im Sumpf steckt. Ja gut, da können wir zusammen versinken, ne? Aber wir können uns ja gegenseitig nicht raushelfen. Und so ist das eben bei den Männern hier. Und sie sind dabei, sich so ganz tief in ihren Schmerz zu versenken, dass sie sich gegenseitig quasi immer weiter da hineinziehen. Und es kann sein, dass ich dann in solch einer Situation irgendwann nicht nur gar nicht mehr da rauskommen kann, sondern auch gar nicht mehr da rauskommen will. Dass ich mich einrichte in diesem Schmerz. Und vielleicht reagiert einer der beiden auch deshalb so ungehalten, ja, als Jesus fragt, worüber sie reden. Weil er sagt, bist du der Einzige, der sich zurzeit in Jerusalem aufhält und nichts von dem weiß, was dort in diesen Tagen geschehen ist? Also die Frage ist natürlich erst einmal sowieso total berechtigt. Ja, weil Jesu öffentliches Wirken, das hat jetzt für Gesprächsstoff gesorgt. Seine Kreuzigung natürlich auch. Und es ist wirklich ziemlich unwahrscheinlich, dass jemand da gerade in Jerusalem unterwegs ist und damit davon jetzt überhaupt nichts mitbekommen hat. Das ist das eine. Aber diese emotionale, sehr emotionale Reaktion, die zeigt auch, dass eben Jesus und seine Kreuzigung, dass das das einzige Thema ist, was die beiden Jünger momentan beschäftigt. Ja, und sie können sich überhaupt nicht vorstellen, dass ihnen da jetzt jemand begegnet, bei dem das anders ist, der vielleicht gerade über ganz andere Dinge nachdenkt. Es ist wirklich schwer vorstellbar und auch schwer zu ertragen, finde ich, wenn die Welt der Menschen um mich herum sich unbeeindruckt weiterdreht, während meine gerade in tausend Scherben zerbricht. Diese Begegnung von Jesus mit den beiden Jüngern, das ist schon so eine Begegnung der besonderen Art. Stellt euch das vor. Da steht jetzt der Retter der Welt, der sich aus purer Liebe für diese Männer und nicht nur für sie hingegeben hat, der unsagbare Qualen erleidet, der Schmerz und Tränen auf sich nimmt und seinen Willen dem Willen seines Vaters unterordnet, der fast unter der Last dieses Auftrags zerbricht, den er da zu tragen hat, während seine Jünger dauernd einpennen. Jesus, der alle Schuld der Welt trägt und erträgt, sie mit ans Kreuz nimmt und der am Kreuz wirklich die tiefste Einsamkeit erlebt, die ein Mensch überhaupt erleben kann. Nämlich die absolute Verlassenheit von Mensch und Gott. Und der steht jetzt hier und ihm wird quasi gesagt, hör mal, du weißt ja gar nichts. Du hast ja keine Ahnung, was wir gerade durchmachen. Und jetzt, Jesus macht den Jüngern keinen Vorwurf. Ne, er sagt jetzt nicht, ja, passt mal auf, jetzt erzähle ich euch mal, was ich in den letzten Tagen alles durchgemacht habe. Also er nimmt die Männer ernst in ihrem Schmerz, in ihrem Unverständnis, in ihrem Erleben. Und er spricht jetzt eine ganz simple Frage aus. Was ist denn geschehen? Also Jesus begegnet den Männern da, wo sie jetzt in diesem Moment sind. Nicht da, wo sie vielleicht sein sollten oder wo sie vielleicht sein könnten, sondern da, wo sie sind. Und sie dürfen ihr Herz ausschütten. Und sie dürfen das einfach so rauslassen, was ihnen da auf der Seele liegt und eben ihr Herz schwer macht. Und die Jünger erzählen jetzt dem aus ihrer Sicht Fremden die ganze furchtbare Geschichte, eben alles, was ihnen eben das Herz schwer macht, und ihre ganze Enttäuschung bricht aus ihnen heraus, als sie sagen, und wir haben gehofft, er sei der, der Israel erlösen würde. Wir hatten gehofft, er sei der, der Israel erlösen würde. Wie so viele andere Juden damals hatten auch diese beiden so genaue Vorstellungen und Erwartungen, wie diese Erlösung aussehen würde. Ja, dass Jesus sie von der römischen Besatzungsmacht befreit, dass er dem Volk wieder zu seinem alten Glanz verhilft, wie zur Königsherrschaft Davids. Und wie so viele andere auch haben sie ihre Wünsche, ihre Hoffnungen, ihre Erwartungen auf Jesus projiziert. Und jetzt sind sie bitter enttäuscht. Und ich muss euch sagen, das kommt mir gar nicht unbekannt vor. Also für mich persönlich, weiß nicht, wie es euch geht. Ja, also ich habe manchmal auch so meine ganz bestimmten Vorstellungen. Meine ja, ganz eigenen Erwartungen, wie und wodurch mein Herr in meinem Leben handeln wird. Ja, und wenn es dann so ganz anders kommt, als ich es mir vorgestellt und gewünscht habe, auch erwartet habe, ja, dann, wenn das dann wegbricht, gerade das, worauf ich so meine Hoffnung gesetzt habe, dann leide ich manchmal genauso stark unter meinen enttäuschten Erwartungen wie unter diesem Verlust an sich, versteht ihr, was ich meine? Also, dass einmal das, was wegbricht, was oder wer mir da genommen wird, aber auch dieses, dass dann bei mir kommt, ja, und ich hatte gedacht, weiß ich nicht, das wäre eine Gebetserhörung gewesen und Jesus wird das jetzt so und so machen oder vielleicht könnt ihr euch das so ungefähr vorstellen. Ja, also eben einmal der Verlust an sich und auch die enttäuschte Erwartung, die mir totale Schmerzen bereitet. Und ja, so geht das diesen Männern jetzt auch. Und Jesus weiß das, er weiß das. Und wie er das bei seinen Freunden gemacht hat, so will er es auch bei seinen Freunden heute tun. Und er will uns wirklich auch in unseren enttäuschten Erwartungen begegnen und er will uns da zu einer neuen Sicht verhelfen. Nachdem die Männer da ihr Herz ausgeschüttet haben, nimmt Jesus sich Zeit, und sie haben ja Zeit, das ist ja so eine Strecke da bis Emmaus, und legt ihnen die Schrift aus, also Altes Testament damals. Und er bringt Gottes Wort, das sie kennen, bringt er in Zusammenhang mit dem, was sie da gerade erleben. Also und erklärt ihnen das und erweitert ihnen den Blick mit so einer Bibelstunde to go. Und ihr Blick eben, der gerade noch total beengt ist, wo sie nur ihren Schmerz sehen, der kann jetzt weiter werden. Und als er ihn dann abends, nachdem sie ihn dann noch eingeladen haben, als er dann das Brot bricht, wie er das schon so viele Male vorher getan hat, da erkennen sie ihren Herrn. Und in diesem Augenblick direkt, ohne Verzögerung, landet die Osterfreude in ihrem Herzen. Jesus begegnet seinen Jüngern als der Auferstandene, anders als vorher, aber er lebt und er ist da. Und kaum, dass sie das erkennen, ist Jesus auch schon wieder weg. Und jetzt, das ist total interessant, jetzt werden sie nicht etwa wieder traurig, weil Jesus wieder weg ist, sondern sie sind froh. Weil diese Auferstehungsfreude, die eben in ihren Herzen gelandet ist, die bleibt da. Die verabschiedet sich nicht wieder, nur weil Jesus jetzt wieder weggeht. Sie sind total erfüllt von dieser Freude und sie sind so erfüllt, dass sie sich sofort wieder auf den Weg machen, dass sie umdrehen zurück nach Jerusalem. Mit hängenden Schultern waren sie in ihr Heimatdorf hineingeschlichen nach Emmaus. Aufrecht und mit leichtem Schritt gehen sie jetzt nach Jerusalem zurück, um eben die Auferstehungsfreude mit den anderen zu teilen. Und mich berührt das total, wie Jesus mit den Jüngern diesen Weg geht. Also wie er sie in ihr Heimatdorf begleitet und wie er von Jerusalem nach Emmaus sie begleitet. Von der Verzweiflung in die Freude. Jesus leidet mit uns. Und er ist zutiefst daran interessiert, wirklich unser gesamtes Leben mit seiner heilenden Kraft zu durchdringen. Und manches heilt Jesus auf dieser Seite des Lebens. Manches wird heil sein, wenn du eines Tages vor ihm stehst. Aber er nimmt sich unserer Schwachheit an. Und er wird uns umfassend heilen und erneuern. Und ich wünsche uns so sehr, dass wir Jesus wirklich an unsere Lebenswunden heranlassen, dass wir ihm erlauben, dass er den Weg der Heilung mit uns geht. Wie auch immer der aussehen mag, da wird wahrscheinlich so manche Träne fließen und da werden wir auch manches nochmal durchleben müssen, was wir uns gern ersparen würden. Und es kann sehr gut sein, dass einige Heilungsprozesse viel länger dauern, als es uns lieb ist. Aber es ist ein lohnenswerter und es ist ein segensreicher Weg, wenn wir uns darauf einlassen. Vor einigen Jahren haben wir, also Heiko und ich, im Autoradio irgendwie so eine Sendung gehört, Also die lief da halt gerade, die haben wir jetzt nicht bewusst eingeschaltet. Ne? Also so eine Frage, da ging es um Gartenbepflanzung jetzt irgendwie im Frühjahr. So, und in dem Studio war eine Expertin in Sachen Pflanzenfragen, keine Ahnung, was für einen Beruf sie so hatte, egal ob Gärtnerin oder Gartenbauarchitektin oder keine Ahnung. Jedenfalls eine Expertin, ne, in Sachen Pflanzen. So. Und die Hörer konnten dann so ihre Fragen dann bei dieser Frau loswerden. Und wir beide haben uns unterhalten und haben die Sendung nur so mit einem Ohr irgendwie so mitgehört. Und plötzlich wurde ich aber ganz aufmerksam, weil eine Frau hatte angerufen und ich glaube, also ich weiß nicht mehr genau, ich meine, es wäre um eine Magnolie gegangen, vielleicht auch um eine andere Pflanze. Aber ich meine um eine Magnolie, also auf jeden Fall nicht um Kaktus. So, genau. Also und sie hatte die Magnolie drinnen überwintert, also im Haus, und hatte jetzt gefragt, ja, wann kann ich die nach draußen setzen und was muss ich da jetzt irgendwie beachten, wenn ich die eben in meinen Garten wieder setzen will. Und dann erklärte diese Frau so ein bisschen was dazu und sagte zum Schluss, schauen Sie sich, bevor Sie die in den Garten setzen, den Wurzelballen einmal aufmerksam an. Weil es kann sein, dass der schon ziemlich verfilzt ist. Und wenn er dann so eingepflanzt wird, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass die Magnolie eben nicht ausreichend mit Nährstoffen durch die Wurzeln versorgt wird. Und dann wird sie irgendwann eingehen. Also gucken Sie den Wurzelballen an. Und wenn das so ist, dass der so verfilzt ist, dann nehmen Sie am besten ein scharfes Teppichmesser und schneiden den Wurzelballen mehrmals ein. Und jetzt kommt der Satz, der mir sofort ins Herz gerutscht ist. Sie hat gesagt, aus den Wunden wachsen neue Wurzeln, die die Pflanze mit den Nährstoffen versorgt, die sie braucht, um zu wachsen und sich gut zu entwickeln und aufzublühen. Und das war in einer Phase, in der es mir nicht gut ging, in der ich Verluste erlitten habe, die mich sehr geschmerzt haben. Und ich dachte, was für ein großartiges Bild. Also es war eine Sendung über Gartenbepflanzung, aber Gott hat zu mir gesprochen an diesem Tag, durchs Radio, durch dieses Magnolienbild. Weil wie großartig zu sehen, was unser Herr aus unserem Leben machen kann und auch machen will, wenn wir ihn an unsere Wunden heranlassen. Weil manchmal bin ich so verzweifelt und manchmal bin ich wütend und dass es einfach so gekommen ist, wie es gekommen ist, und ich möchte, dass es alles anders wird und ich möchte einfach, dass der Schmerz aufhört und so, ja. Aber es bewegt mich so sehr und das macht mir so einen Mut, dass Jesus gerade in und aus meinen Lebenswunden heraus neue wichtige Wurzeln wachsen lässt, durch die mein Leben in die Tiefe wächst und durch die mein Leben gedeiht und aufblüht und eine Wohltat ist für mich und auch für andere. Wir sind nicht allein. Mit Jesus Christus haben wir einen Herrn an der Seite, der uns liebt, der uns versteht und der mit uns leidet. Und er weiß wirklich, was Leiden heißt. Ein Herrn, der sich selbst hingegeben hat, damit wir befreit mit ihm leben können. Ein Herrn, der den Weg der Heilung mit uns geht, wirklich von der Verzweiflung zur Auferstehungsfreude, von der Hoffnungslosigkeit zur Hoffnung. Und diesem Herrn, der mit Leid und Schmerzen bestens vertraut ist, dem will ich auch meine Schmerzen und meine Lebenswunden überlassen. Und ich will darauf vertrauen, dass er wirklich in guter Weise damit umgeht. Jesus verliert dich nie aus den Augen, und wir verschwenden keine Zeit, wenn wir als verwundete und bedürftige Menschen zu ihm kommen. Wenn wir uns von ihm helfen, trösten, aufrichten lassen und auch eine neue Sichtweise schenken lassen. Im Psalm 91, Vers 4 heißt es, der Herr wird dich mit seinen Fittichen decken und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln. Der Herr wird dich mit seinen Fittichen decken und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln. Auch so ein tolles Bild, ja, wie so ein Küken unter den Flügel seiner Mutter kriechen kann, so können wir uns zu Jesus flüchten. Unter seinem Schutz kann wirklich unsere verwundete Seele aufatmen, sich erholen, heil werden. Unser Herr schenkt und gönnt uns diese Erfahrung von Herzen und ich hoffe, wir selbst gönnen sie uns auch. Amen. Ich nur beten. Lieber Herr, danke für deine Liebe, die uns jeden Tag unseres Lebens gilt. Danke für deine Gnade, mit der du uns überschüttest. Danke, Jesus, dass du ja gelitten hast für uns, dass du wirklich weißt, was Leben heißt, dass du in diese Welt hinabgekommen bist, in unser Erleben, ganz als Mensch gelebt hast und wirklich uns in allem auch verstehen kannst. Danke, dass du weißt, woran wir leiden und dass du wirklich mit uns leidest. Danke, Jesus, dass du der Erlöser bist, der uns frei macht, der uns heil macht, der uns ganz macht, der uns in die Beziehung mit dem Vater bringt, dass wir wachsen und aufblühen können und wirklich dieses Leben in Fülle haben können. Danke, dass wir ja in dir Hoffnung haben, weil du unsere Hoffnung bist, unser Ziel, unsere Zuversicht. Und ja, lass es ganz tief in unsere Herzen hineinsinken, dass wir wirklich verwurzelt sind, richtig einwurzeln in deiner Liebe. Und dass wir, ja, das, was du uns zusprichst, dass wir das auch ernst nehmen, dass wir dem Glauben schenken, dass wir dir vertrauen. Danke, Jesus, dass du weißt, wo jeder jetzt gerade hier steht und dass du uns in dem begegnen willst. Und ich bitte dich, dass du das tust, heute und in den nächsten Tagen. Egal, wie es in unseren Herzen aussieht und da, wo es dunkel ist, komm mit deinem Licht hinein und leuchte es aus. Und ja, schenk neue Hoffnung, wo die Hoffnung am Boden liegt. Herr, wir danken dir von Herzen, dass du der bist, der du bist. Vertrauenswürdig, voller Liebe, stark und danke, dass du alle Macht hast im Himmel und auf Erden und sehr wohl in der Lage bist, uns zu heilen und zu retten. Wir geben dir die Ehre, dir gebührt unser Lob heute und für alle Zeit. Amen.